1000 Freunde. Der interaktive Schalke-Podcast. Direkt und kontrovers. Reingrätschen erlaubt, aber nie mit offener Sohle.
Glück auf und herzlich willkommen zur 12. Ausgabe unseres interaktiven Schalke-Podcasts. Mein Name ist Cornelius Kanto und an meiner Seite einer der größten Fans der WDR2-Schlusskonferenz, Thorsten Wieland. Glück auf, Thorsten. Hallo.
Hallo, hallo und Glück auf. Ja, tatsächlich. Ich freue mich wahnsinnig auf diese Sendung hier. Manni Bruegmann, für mich ja derjenige, der mich Wochenende für Wochenende unterhalten hat, als ich mich mit der Bundesliga sozialisiert habe. Und ja, ich freue mich auf den Abend.
Ja, im Vorfeld hast du es ja erzählt, dass du oft früher einfach vorm Radio gegangen hast, dass es noch eine ganz eigene Spannung hatte. Und ich hatte gemerkt, aus deinen Worten und wie du es erzählt hast, wie dich das so emotional irgendwie gepackt hat. Und das hat mich auf jeden Fall jetzt auch begeistert. Und deswegen freue ich mich auch ganz besonders auf die Folge, weil ich auch einfach weiß, dass wir wahrscheinlich heute keinen besseren Gast haben könnten für die aktuelle Situation. Und ja, das alles mal uns anzuschauen.
Es ist tatsächlich auch so, dass wir wahnsinnig viele Reaktionen bekommen haben. Ne? Also so viele Reaktionen haben wir tatsächlich noch nie bekommen. Es war so, wir hatten ja schon Weltmeister hier, wir hatten Journalisten hier, die bekannt waren und nichtsdestotrotz, es ist halt so, so viele Fragen, wie wir diesmal über Social Media bekommen haben, an unseren Gast, so viele Meinungen, die wir jetzt bekommen haben, natürlich auch wegen der aktuellen Situation auf Schalke, die natürlich auch irgendwie die Leute bewegt tatsächlich, aber vor allen Dingen wegen des Gastes haben wir tatsächlich sehr viel Feedback bekommen und ja, das ist bislang die lauteste Folge vorab gewesen sozusagen. Mal gucken, wie die jetzt hier heute Abend live für uns wird.
Ja, und wir werden versuchen, so gut es geht, die Fragen, die an uns gestellt wurden, mit einzubauen. Wir sind ja ein interaktiver Podcast, das ist ja das, was wir uns auch damals überlegt haben, als wir dieses Projekt gestartet haben. Das heißt, wir werden, so gut es geht, eure Fragen mit einbauen und natürlich auch diejenigen, die hier mit uns im Raum sind, versuchen mit einzubinden. Wenn hier Fragen aufkommen oder Meinungen geteilt werden können, dann werden wir hier die Zuhörenden dazuschalten. So, jetzt kommen wir aber zur Stimme des Westens. Manni Bruegmann, Glück auf, Manni. Schön, dass du da bist.
Ja, Glück auf. Ich freue mich, dabei zu sein.
Ja, du warst jahrelang einer der bekanntesten Radioreporter für den WDR in Sachen Fußball, vor allem im Westen. Aktuell bist du aber gar nicht im Westen, sondern auf Mallorca. Was treibt dich denn auf die Insel?
Der Rentner muss immer viel reisen. Das ist ein Grundsatz des Rentnerdaseins. Und insofern habe ich mich nach Mallorca begeben. Ich werde euch ersparen zu sagen, was wir heute hier für ein Wetter hatten. Und ich sage es auch nur so ganz am Rande und sehr leise, dass ich erst Ende Oktober nächsten Jahres zurückkomme, weil wir uns hier für ein ganzes Jahr ein Haus gemietet haben. Und das ist wunderschön. Wir haben sowas in der Vergangenheit schon mal gemacht. Man sieht so den ganzen Lauf des Jahres hier auf der Insel. Und ich darf ein Geheimnis verraten. Ich schätze das Winterhalbjahr auf Mallorca ganz besonders. Wir haben ja häufig frühlingshaftes Wetter. Die Insel ist ziemlich leer und man kommt so richtig schön zur Ruhe.
Aber du kriegst ja trotzdem, denke ich mal, auch von Mallorca aus die Bundesliga mit und natürlich auch Schalke. Wie verfolgst du das aktuell?
Ich habe alle technischen Möglichkeiten und ich höre immer wieder die Leute sagen, mein Gott, es geht doch nichts über Radio. Und an der Stelle pflege ich dann zu antworten, wenn du die Möglichkeit hast, das Ganze im bewegten Bild zu sehen, dann willst du kein Radio. Also habe ich die nötigen Abonnements, die mittlerweile schweineteuer sind. Aber da ich ja als WDR-Radioreporter zum Millionär geworden bin, ist das nicht so schlimm.
Okay. Ja, nach zwei Bundesliga-Siegen gegen Hannover und Nürnberg ist Schalke mit dem Spiel gegen Elversberg nun wieder in der Realität angekommen. Manni, hast du das Spiel gesehen und was ging dir vor allem nach dem Abpfiff durch den Kopf?
Also ich habe es gesehen. Ich war vor allen Dingen von der ersten halben Stunde, wahrscheinlich wie wir alle, sehr schockiert. Ich habe noch im Hinterkopf gehabt, dass vereinzelt die Fans nach den beiden Siegen gegen Hannover und den 1. FC Nürnberg schon wieder angefangen haben, mal so einen kleinen Blick nach oben zu riskieren. Das sollte man wirklich in dieser Saison tunlichst vermeiden. Vorher hatten wir schon dieses deprimierende 0-3 beim KSC. Also Schalke spielt gegen den Abstieg, das ist Fakt.
Ja, Thorsten, das hast du ja auch nach dem Spiel gegen Elversberg in deinem Blog geschrieben, dass einigen Fans und Verantwortlichen der Blick für die Realität fehlt. Vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären oder erläutern.
Ja, ich habe das genauso wahrgenommen. Ich habe auch mitbekommen, dass Fans schon wieder angefangen haben zu rechnen. Ne? Wie weit ist man von den Aufstiegsplätzen entfernt, nachdem wir irgendwie gegen Nürnberg in der 89. Minute das 2-1 erzielt haben? Und ja, ein Spiel, was genauso gut hätte unentschieden ausgehen können, wo wir jetzt nicht gerade den Sieg erzwungen haben. Ja, also ich versuche mal optimistisch zu sein. Ich versuche mir aus solchen Spielen wie gegen Nürnberg dann eben auch abzuleiten, was denn daran jetzt besser ist, was mir daran Hoffnung machen kann. Aber wenn man sich dann anschaut, wie Schalke gegen Elversberg agiert hat, ja, dann kommt man einfach auf die Idee, dass da auch Spieler noch nicht wirklich geschnallt haben, dass man auch gegen Elversberg genauso in die Zweikämpfe gehen muss wie im Pokalspiel gegen St. Pauli. Das war gar nichts. Und der Trainer hat vorher noch gesagt, er hat seiner Mannschaft ganz klar erklärt, dass es ein schwerer Gegner ist. Aber irgendwie trotzdem hatte man das Gefühl, dass die Spieler den Gegner nicht ernst nehmen würden. Und im Nachgang zum Spiel habe ich dann eben in sozialen Medien und auch so im Umfeld, in Foren und so immer gelesen, dass das jetzt die größte Blamage aller Zeiten gewesen sei. Und da kamen dann Vergleiche von wegen, vor kurzem haben wir noch Raoul gesehen. Das ist so ein bisschen für mich, naja, Hochmut, ja, also man hält sich dafür größer, als man ist, weil tatsächlich auf dem Platz sind wir nicht mehr größer als Elversberg. In dem Spiel sind wir nicht mehr größer als Elversberg. Wir sind ein Riesenverein, wir kriegen das Stadion voll, das ist schon alles ganz cool und toll und groß und das birgt Potenzial, aber das birgt eben auch viel Druck und das ändert nichts daran, dass man auf dem Platz natürlich genauso gegen Elversberg spielen muss, wie ja, wenn man in einem Pokalspiel gegen ein Team spielt, was oben in der Tabelle steht. Elversberg ist das stärkste Auswärtsteam der Liga. Ne? Nach diesem Sieg sind die auf der Auswärtstabelle an erster Stelle gewesen. Und so einen Gegner darf man so nicht angehen. Den muss man schon ernst nehmen.
Ja, und das ist ja eine ganz grobe Fehleinschätzung, habe ich am Wochenende ein paar Mal gehört. Da wurde gesagt, gegen Elversberg, das muss man sich mal vorstellen, gegen Elversberg, die sind zweimal hintereinander als Meister aufgestiegen. Soll man die gleiche Argumentation auch in der ersten Liga bei Heidenheim anlegen? Das ist doch kompletter Schwachsinn. Ob das jetzt eine kleine Stadt ist, eine große Stadt ist, diese Mannschaft, vor allen Dingen auswärts, ist die richtig gut. Ich weiß nicht, ob die Schalker die wirklich unterschätzt haben, aber ich hatte so den Eindruck, dass am Anfang man dachte, meine Güte, dieses kleine Kaff, das hauen wir weg. Ja, toll.
Ja, aber Thorsten, als du am Freitag auf dem Weg zum Stadion warst, was hast du denn gedacht, was du für ein Spiel sehen wirst? Also mit welchen Gedanken bist du da reingegangen?
Da war das Wetter schon nicht so wie auf Mallorca. Da kam man schon hier in Gelsenkirchen auf dem Weg nach Erle im Fisselregen an und hatte irgendwie schon so ein bisschen schlechte Laune vom Wetter her und hat sich dann gedacht, okay, hoffentlich wärmt einem das Spiel jetzt hier auf. Aber nachdem man dann irgendwie die ersten paar Minuten gesehen hatte und sah, dass es halt in die falsche Richtung geht, da hatte man den Papa halt direkt wieder auf. Ne? Also so ging es mir jedenfalls. Ich kann nicht sagen, was ich vorher erwartet habe. Ich erwarte eigentlich, dass Schalke sieht, dass man da ja agieren muss, wie zum Beispiel gegen St. Pauli. Ja, also das Pokalspiel gegen St. Pauli, das war jetzt kein besonders tolles Spiel von Schalke, aber man hat es halt irgendwie geschafft, den Gegner möglichst lange vom eigenen Tor auch fernzuhalten. Und wenn das halt die Grundeinstellung ist, ja, danach kann man dann halt anfangen, Fußball zu spielen. Ja, aber wir reden halt immer ganz oft in unseren Bubbles hier über, wir wollen nicht nur mal lochen, wir wollen Fußball sehen. Ne? Aber das ist nun mal erstmal die Grundtugend oder beziehungsweise der Anfang von allem, dass man halt ordentlich in seine Zweikämpfe reingeht. Und das habe ich halt komplett vermisst in diesem Spiel gegen Elversberg. Mhm.
Da werfe ich mal eine Frage vom Erik Wegner rein, die per Twitter kam, an Manni. Warum schafft es denn der S04 seit Jahren nicht, eine attraktive Spielkultur, eine Spielphilosophie und Passreife auf den Platz zu bringen?
Also die Sache mit der großartigen Spielkultur, die konnte man sich auch manchmal stellen, als diese Mannschaft noch in der ersten Liga war und auf wundersame Weise zum Beispiel plötzlich Vizemeister wurde. Wahrscheinlich war dieser Vizemeistertitel ganz, ganz schlimm, weil er den Leuten Illusionen bereitet hat. Woran das genau liegt, kann ich nicht hundertprozentig sagen. Aber woran es jetzt liegt, in der jetzigen Situation, das liegt doch offen auf der Hand. Wenn ich an erster Stelle über die Einstellung dieser Mannschaft diskutiere, mache ich aus meiner Sicht schon einen großen Fehler. Es geht sicherlich auch um die Einstellung, aber in allererster Linie geht es darum, dass wir hier auf Schalke einen mittelmäßigen Kader haben, der finanziellen Situation geschuldet. Da ist so viel Mittelmaß von. Ich habe mir eins gemerkt, vor Beginn dieser Saison haben doch tatsächlich 16 von 18 Zweitligatrainern gesagt, ja Schalke, die steigen ganz sicher auf in die erste Liga. Was ist das denn für ein Schwachsinn? Wenn man sich den Kader genau anguckt, wenn man den analysiert, dann merkt man, die Leute streuen sich auch Sand in die Augen. Wenn so ein mittelmäßiger Spieler wie zum Beispiel Matriciani auf Schalke hochgejubelt wird zu einem absoluten Helden, weil er in der Lage ist, dreimal hintereinander eine dramatische Grätsche zu machen, dann kann man doch daraus nicht den Schluss ziehen, dass wir es hier mit einer qualitativ tollen Mannschaft zu tun haben. Haben wir nicht. Ist einfach so.
Steht denn die Mannschaft da, wo du sie vor der Saison erwartet hast?
Ich habe erwartet, dass diese Mannschaft in diesem Jahr, im Mittelfeld rumkrebsen wird. Insofern sind die Erwartungen noch ein bisschen unterschritten worden. Ich bin aber der Letzte, der in einer solchen Situation jetzt anfängt, ohne Ende Panik zu schieben. Immerhin gab es ja diese beiden Siege gegen Hannover und gegen Nürnberg. Da werden noch ein paar andere hinzukommen. Ich persönlich glaube das nicht. Wird ja immer wieder gerne gepostet. Nächstes Jahr Lokalderby gegen Rot-Weiß Essen. Ist vielleicht allein deswegen schon nicht wahr, weil Rot-Weiß Essen vielleicht aufsteigt in die zweite Liga. Aber ich glaube, dass es am Ende ein Mittelfeldplatz werden wird.
Glaubst du denn, dass Schalke aktuell jetzt mit dem neuen Trainer einen passenden Trainer gefunden hat?
Wir hatten ja einen Trainer, der zu 130% nach Schalke passt. Ja?
Du meinst Thomas Reis.
Mhm. Das ist der ideale Schalke-Trainer. Einen besseren kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Von der Mentalität her, wie er mit den Spielern umgeht, was er für eine Spielweise auf den Platz bringt. Und dann schmeißen sie nach dem 7. Spieltag raus. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich natürlich auch deswegen, weil das eine Entscheidung der Mannschaft gewesen ist, darüber sehr geärgert. Ich freue mich nicht jetzt, dass es weiter nicht besonders gut läuft. Aber ob das jetzt der ideale Trainer ist, der Karel Gerrards, kann man jetzt überhaupt noch nicht sagen. Solche schnellen Urteile sind ganz furchtbar. Genauso könnte man jetzt, wenn noch ein, zwei weitere Niederlagen kommen, sofort wieder über diesen Trainer anfangen zu diskutieren. Das ist ja eine Schalker Spezialität. Davon halte ich sowieso nicht so wahnsinnig viel.
Ja, vielleicht weiß ich dann direkt auch noch eine Frage von Simon mit rein, auch bei Twitter. Manni, was sind deiner Meinung nach die größten Fehler der aktuellen sportlichen Leitung? Vielleicht hast du ja gerade schon einen genannt, aber gibt es da noch weitere für dich?
Also ich bin immer ganz vorsichtig, wenn es darum geht, jetzt die Zusammenstellung des Kaders zu kritisieren und dann im Anschluss daran sofort zu sagen, Hechelmann und Knebel, die müssen sofort raus. Wir wissen nicht, was Christina Rühl-Hammers da für eine Rolle gespielt hat, auf welchen Geldsäcken sie gesessen hat und sie nicht freigegeben hat. Wir wissen nicht, wer da möglicherweise für kleines Geld noch auf dem Markt gewesen ist. Also gravierende Fehler will ich denen nicht vorwerfen, obwohl mir das schon schwerfällt, wenn ich da so einen sehe wie Brian Lassme. Ich will nicht zu sehr auf den einkloppen, aber manchmal habe ich schon den Eindruck, wesentlich mehr als rennen kann er nicht. Und da frage ich dann den neuen Trainer schon, warum spielt er eigentlich immer von Anfang an in letzter Zeit? Also die großen Fehler, es ist das Diktat des kleinen Geldes. Wir wissen doch alle, dass Schalke 3-4 Wochen, nachdem dieses Corona-Theater losging, schon plötzlich Alarmsignale sendete und sagte, wir können bald finanziell nicht mehr. Der Verein ist jahrelang auf Kante genäht worden und dafür wird jetzt bezahlt.
Der Enno meldet sich. Glück auf, schön, dass du dabei bist.
Ja, Glück auf in die Runde. Schönen guten Abend. Ich wollte da gerade mal nur ganz kurz mal einhaken, aber es ist ja schon klar, dass wir doch trotz aller finanzieller Einschränkungen den, ich glaube, zweit- oder dritthöchsten Etat der zweiten Liga bereitgestellt bekommen haben und viele andere Vereine mit deutlich weniger Etat haben da bessere Arbeit geleistet. Ne? Also es ist ja nicht so, dass jetzt gar kein Geld ausgegeben worden ist. Ne? Ich vermute mal eher nicht richtig.
Ja, ich glaube auch. Also der Punkt ist, man weiß das immer alles nicht so genau. Also wir reden immer davon, ne, der Kader ist so und so teuer und wir reden davon, der Etat ist so und so hoch. Das basiert dann oft auf irgendwelchen Zahlen, die dann bei transfermarkt.de zusammengestellt wurden, die dann aus mannigfaltigen Zeitungsartikeln zusammengetragen werden, wo man nie so genau weiß, wo ist denn da jetzt die Quelle, wer hat dann welches Interesse, um sowas zu veröffentlichen. Das ist alles schon immer so ein bisschen schwammig. Tatsache ist, dass Schalke halt sparen muss. Schalke hat dieses riesige negative Eigenkapital. Da darf man nicht weiter.
Sehr gut, sehr gut. Ich finde den Ausdruck so super mit dem negativen Eigenkapital. Schön, dass du nochmal erwähnt hast.
Ja, der Punkt ist, dass man das nicht noch verschlimmern darf, weil dann Punktabzüge drohen. Ne? Das ist ja die neue Regel der DFL, die da eben im Raum steht, was eben dazu führt, dass Schalke eben auch darauf gezwungen ist, das Rad nicht noch weiter in Sack zu drehen. So, und deswegen ist das, finde ich, das halt immer auch schwierig zu beurteilen, wie viel Geld dann da zur Verfügung steht und so, das ist einfach, schwierig zu beurteilen. Tatsächlich sehe ich das aber, wie der Manni das vorhin halt auch schon sagte, ne, man ist da mit der Schuldfrage immer so schnell dabei, dann ist es irgendwie der Hechelmann plötzlich, ja, vor einem Jahr war der Hechelmann noch der tolle Typ, der irgendwie in der Winterpause angeblich so tolle Transfers gemacht hat und jetzt ist er angeblich irgendwie derjenige, der alles in Grund und Boden plant. Ist immer ein bisschen, ein bisschen zu simpel.
Ist ja auch oft so, ich möchte das mal kurz einwerfen, das fällt mir immer wieder auf, hinterher ist man immer schlauer, ne? Und genau die jetzt auch irgendwie rufen, ja, Schallenberg geht ja gar nicht und hätte man wissen müssen, Schallenberg ist kurz nach Transferbekanntgabe gefeiert worden wie kein Zweiter in den sozialen Medien. Und das fällt mir immer wieder auf, dass es halt am Ende des Tages immer alle besser gewusst hätten. Trotzdem erwarte ich natürlich auch von einem Sportvorstand, dass sie es halt besser wissen als vielleicht so mancher Twitter-User und gewisse Dinge vielleicht voraussagen können.
Thorsten. Ja, aber das ist doch ein wichtiger Punkt. Die Sache mit Ron Schallenberg. Du kaufst jemand ein, von dem du wirklich überzeugt bist. Und es ist ja nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch möglich, dass das wirklich ein guter Spieler ist. Schallenberg gilt als Königstransfer. Und jetzt ist er ein Schatten seiner selbst, weil er nicht in der Lage ist oder aus welchen Gründen auch immer, das abzurufen, was er kann. Das ist doch eine sehr komplizierte Gemengelage. Du kannst immer den Einkäufern vorwerfen, dass sie Fehleinkäufe gemacht haben, wenn sich herausstellt, dass die Spieler nicht das bringen, was man sich von ihnen erwartet hat. Aber woran es genau liegt und ob sie nicht vielleicht wesentlich besser können, als sie es da zeigen auf dem Platz, die Frage muss doch auch noch beantwortet werden. Das macht es ja eben so schwierig.
Ja, aber Manni, warum glaubst du denn, warum hat Ron Schallenberg Jahre zuvor in der zweiten Liga so herausragend Fußball gespielt und bei Schalke kann er die Leistung nicht abrufen?
Ich weiß es nicht. Es weiß keiner hier.
Nein,
das ist mit Sicherheit kein schlechter Spieler.
Thorsten, du hast auch im Blog geschrieben, dass Schalke jetzt nach 2,5 Jahren nach dem Abstieg den Kurswechsel noch nicht hinbekommen hat. Was muss denn aus deiner Sicht jetzt passieren?
Naja, der Kurs, der schlingerte ja so ein bisschen. Also am Anfang, beim ersten Abstieg, ist man ja eine ganz andere Marschroute gegangen als jetzt aktuell. Am Anfang hat man versucht, mit vielen Leihspielern sich Klasse in den Kader zu holen, in der Hoffnung, dass man sich dann, wenn man dann aufsteigt, irgendwie die Spieler dann vielleicht doch noch im Nachgang leisten kann, die man sich ja am Anfang als festen Transfer nicht leisten konnte. So, und dann hatte man so einen Spieler wie Itakura und hat dann festgestellt, okay, den können wir uns aber doch nicht leisten, weil dann können wir uns gar keinen anderen Spieler mehr holen. Na, ist dann eben auch nicht so die Marschroute gewesen, die dazu geführt hat, dass man irgendwie mal eine Mannschaft zusammengestellt hat, die dann auch wachsen kann. Ne? So, wir haben nach dem erneuten Aufstieg wieder einen ziemlich großen Umbruch gehabt. Dann sind wir wieder abgestiegen, haben wieder einen ziemlich großen Umbruch gehabt. Und jetzt fängt man halt an, Spieler doch eher zu verpflichten, die einem dann eben auch gehören. In dem Sinne, dass man eben hofft, daraus kann eine Mannschaft sich entwickeln. Und ausgerechnet jetzt haben wir das Problem, was Manni gerade gesagt hat, ne, dass wir Königstransfers da haben. Auch so ein Paul Seguin, der ist ja mit bester Hoffnung geholt worden. Ne? Der hat ja irgendwie in einem Champions-League-Kader vorher gespielt. Und hatte die Qualität, dass Union Berlin dachte, okay, der passt hier zu uns, obwohl wir oben in der Bundesliga spielen. Und jetzt weiß ich nicht, der hat ein wunderschönes Tor erzielt, ansonsten war der halt nicht zu sehen. Und ja, jetzt hängen wir eben mit dem Kader da unten in der zweiten Liga und die Spieler, die wir uns jetzt fest verpflichtet haben, machen gerade nicht den Eindruck, als wie wenn da viel zusammenwachsen würde.
Ja, danke Thorsten. Der Stefan hat sich gemeldet. Stefan, Glück auf.
Glück auf. Ich wollte nochmal darauf zurückkommen, auf den Königstransfer und auf den Herrn Schallenberg und auf die Schalker Geduld. Ich meine, der ist jetzt gerade mal, wie lange ist er bei uns? Ein halbes Jahr, glaube ich. Ne? Und wir hatten in der letzten Saison auch jemanden, den alle schon, wo alle gesagt haben, was wollen wir denn mit dem? Nämlich mit dem Kenan Karaman. Und jetzt ist es der gefeierte Spieler. Ne? Also vielleicht brauchen die Leute einfach auch mal ein bisschen mehr Zeit, um auf Schalke anzukommen. Und wir müssen denen vielleicht auch mal die Zeit geben.
Manni, hat Schalke denn die Zeit, etwas ganz Neues aufzubauen? Gibt sich Schalke die Zeit?
Also, wenn man jetzt in Panik gerät, angesichts eines drohenden Abstiegs, dann wird es noch viel weniger Zeit geben als sonst. Stell dir doch mal vor, die Schalker verkacken weiter. Dann sind wir doch spätestens im März wieder bei der Frage, und das garantiere ich euch schon, ob wir nicht den nächsten Trainer rausschmeißen wollen. Das muss irgendwann mal wirklich enden. Ich will mir gar nicht vorstellen, wenn sich das verfestigt, dass Schalke wirklich droht, in die dritte Liga zu gehen, was dann da los ist. Schalke ist schon immer ein sehr unruhiges Pflaster gewesen, aber in einer solchen Situation eine Mannschaft aufbauen mit der nötigen Ruhe, mit der nötigen Geduld, wo soll die denn auf Schalke herkommen?
Was wäre denn für dich ein Zeichen, dass du sagst, jetzt gerät Schalke wieder in Panik? Also was ist die Panik und was ist die Geduld?
Die Panik ist die nächste Trainerdiskussion. So weit sind wir noch längst nicht, also überhaupt nicht. Was jetzt passieren muss, einfach weiterarbeiten. Ich stelle immer wieder fest im Gespräch mit eingefleißten Schalkern, sie sind dazu nicht in der Lage. Es gibt dazu aber keine andere Alternative. Du wirst auch nicht im Winter durch 2, 3 neue Königstransfers das Rad nochmal umlegen können. Es muss einfach mit dem, was im Augenblick da ist, weitergearbeitet werden. Einzelne Spieler müssen entwickelt werden. Manche, die im Augenblick noch nicht so richtig angekommen sind, werden vielleicht noch mehr ankommen. Und dann kann es was werden. Aber mit einem Platz unter den ersten dreien wird es in diesem Jahr nichts.
Also ist deine Meinung, die wirklich zu sagen, man muss diese Saison jetzt einfach nutzen, um Struktur zu arbeiten, um eine Basis aufzubauen und dann im nächsten Jahr einfach wieder weiter zu gucken. Ist das richtig?
Ja, und vor allen Dingen so ein bisschen Kontinuität reinzukriegen. Das ist ja häufig auch so, dass der Fisch am Kopf stinkt. Jetzt kommt am 1. Januar ein neuer Vorstandsvorsitzender. Da wissen wir ja auch noch nicht genau, in welche Richtung der denn jetzt marschieren wird. Er hat ja angekündigt, dass er besonders auf die Sponsoren gucken will. Damit hat er ja auch Erfahrung gehabt in seinem früheren Arbeitsbereich. Auch da ist es ja alles so ein bisschen wackelig. Man weiß ja auch gar nicht, ob Knebel und Hechelmann in der nächsten Saison noch auf Schalke sein werden. Also die ganz dicke Überschrift muss zwangsweise lauten Kontinuität. und nicht nur mal am Rande formuliert, dadurch, dass man Schritte zurück in die Vergangenheit tut und einen ehemaligen Aufsichtsratsvorsitzenden wieder an Bord holt. Ja, aber okay. damit greife ich vielleicht der Diskussion ein bisschen vor.
Genau. Auf jeden Fall vielen Fragen, die vorher schon gekommen sind, die wir dir stellen sollen. Genau.
Genau, wir werden gleich mal auf das Thema kurz kommen, aber zuvor würde mich jetzt noch was interessieren. Und zwar, wir hatten jetzt den Blick mal nach unten gerichtet, ne? Wir hatten jetzt auch mal das Thema dritte Liga und klar, aktuell als 16. Ist es richtig, da auch hinzugucken. Dahingegen steht aber beispielsweise das Interview von Axel Hefer im Kicker von, ich glaube, letzter Woche, wo er davon gesprochen hat, dass er Schalke in 5 Jahren im Mittelfeld der Bundesliga sieht, mit Europapokalteilnahme in Sichtweite. Manni, braucht Schalke Visionen? Was denkst du darüber?
Ich komme jetzt nicht mit der alten Geschichte mit den Visionen und dem Arzt, aber in der augenblicklichen Situation ein solches Interview zu geben, wo wir uns auf ganz dünnem Eis bewegen in der zweiten Bundesliga, das halte ich schon für äußerst bedenklich. Das hätte er sich sparen sollen. Das macht nichts besser, wenn er eine solche Vision ausbreitet, dass jeder wieder darüber nachdenkt, dass Schalke zurück muss in die erste Liga und dort vielleicht auch mal irgendwann wieder eine gute Rolle spielen kann. Ist doch klar. Aber das sag ich doch nicht als Aufsichtsratsvorsitzender in einem Interview.
Ja, in die Kerbe schlägt auch Patrick Laban, der hatte sich auch gemeldet bei uns und hatte geschrieben, Vision kann man haben, wenn man nicht mehr so klamm ist. Im Moment sollte man realistisch sein und nüchtern analysieren, wie man auf, in und um Schalke stabil wird. Sowohl finanziell, sportlich als auch emotional. Thorsten, wie siehst du die ganze Situation?
Ja, ähnlich, ne? Also ich finde auch, dass man sich davor hüten sollte, jetzt mit solchen Sprüchen, sage ich dazu jetzt einfach mal, rauszukommen, weil das natürlich immer auch ein gefundenes Fressen ist für die Presse, für die Medien, weil das immer dazu führt, dass man Schalke dann tatsächlich im Umfeld vielleicht tatsächlich auch nicht, Elversberg, ein Gegner wie Elversberg auch nicht ernst nimmt. Das führt halt alles so mit dazu, ja, wenn wir jetzt schon darüber reden, dass wir in 5 Jahren ja unbedingt wieder in Europa wieder dabei sein wollen, dann ist ja ganz klar, dann kann ich auch keinem Fan irgendwie übel nehmen, wenn er sagt, hier Elversberg, ja, was ist denn das für ein Club, ne? Die müssen wir jetzt erstmal putzen, aber das ist nicht der richtige Ansatz aktuell. Zugutehalten muss man, dass das halt ein Rieseninterview war und also ein langes Interview über 2 Seiten im Kicker und das war die Abschlussfrage, wo sehen Sie Schalke in 5 Jahren? Und da hat er das halt gesagt, weil das irgendwie auch die Vorgehensweise war, wo Axel Hefer halt in der Vergangenheit über die langfristigen Ziele gesprochen hatte. Da wurde halt immer von langfristigen und von kurzfristigen Zielen gesprochen. Und das war die Antwort auf diese langfristigen Ziele. Aber ich bin da bei Manni, ne? So, das ist im Moment, sollte man sich davor hüten, da dem Affen noch Zucker zu geben, um es mal so auszudrücken.
Also die richtige Antwort hätte gelautet, auch wenn man das ist natürlich immer ein Problem, wenn man solche Dinge aus dem Zusammenhang reißt, da hast du schon recht mit dem Einwand. Aber wenn am Schluss dann die Frage kommt, wie sieht's denn aus in 5 Jahren und ich weiß, dass im Augenblick gar nicht so gut ist, dann sage ich, da müsst ihr Verständnis haben, im Augenblick nun wirklich nichts sagen. Das wird alles wieder gegen mich verwendet werden. Beschränken wir uns doch darauf, in dieser Saison die Situation in der zweiten Liga zu meistern. Und das hätte ihm keiner übel genommen.
Ja, aber ich hau mal eben dazwischen. Das ist mich ganz interessant. Wir hatten mich auch eine Frage von dem User Chepan M. Manni, wo steht denn der S04 in 5 Jahren?
Also, es wird mir sicherlich niemand übel nehmen, dass ich in dieser schwierigen Situation, also ich kann ja sagen, was ich will. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß es einfach nicht, wo Schalke in 5 Jahren steht. Ich habe immer noch die furchtbaren Beispiele, was weiß ich, vom ersten FC Kaiserslautern von 1860 München, das ist ja gar nicht so weit weg. Wir können es nicht genau sagen. Das ist das Problem.
Ich habe hier dazu auch noch einen Leserbrief bekommen. Also Leserbrief sage ich dazu jetzt mal. Wir haben eine E-Mail erhalten, ne, von Peter Baumblüt. Der hat uns geschrieben und meinte, jedes Unternehmen hat kurz-, mittel- und langfristige Ziele sowie Visionen. Ich halte die Aussage von Axel Lefer für legitim und richtig, auch in der jetzigen sportlichen Situation. Hätte der Verein keine Ziele, würde ihm das ganz bestimmt bald auch vorgeworfen werden.
Ja. Hm. Enno, du hast dich auch gemeldet. Wie siehst du denn diese Situation?
Ja, es ist so ein bisschen vorweggenommen. Erstens, ich weiß auch nicht, wo wir in 5 Jahren stehen. Keine Ahnung. Aber bitte, Freunde, wir sind Schalke 04. Wenn der Verein, ich vermeide jetzt mal das Wort Vision, das ist Quatsch, aber Ziele, wie es gerade auch genannt wurde. So ein Verein, so ein Vorstand, so ein Aufsichtsrat muss Ziele haben. Und wenn der sagt, in 5 Jahren wollen wir erste Liga spielen und irgendwo im Mittelfeld rumlaufen, dann ist das legitim und das erwarte ich auch von meinem Vereins, von meiner Vereinsführung. Also ganz klar, natürlich, Zeitpunkt von solchen Aussagen ist natürlich immer Glückssache, aber eindeutig, wir müssen solche Ziele haben. Wir können auch nicht sagen, wir sind jetzt mal in der zweiten Liga und jetzt gucken wir mal, wie uns das hier gefällt und vielleicht ist ja gar nicht so schlecht. Nee, wir müssen schon den Anspruch haben, dass wir wieder dahin kommen, wo wir schon mal ungefähr waren.
Okay, danke Enno. Ich nehme mal den Erik noch mit dazu. Glück auf, Erik.
Ja, Glück auf in die Runde. Also ich finde das ziemlich irrelevant, über so ein Thema zu reden. Natürlich kommen von Journalisten diese Fragen, wo steht man in 5 Jahren? Ich bin selber Journalist. Das ist natürlich üblich, dass am Abschluss eines Interviews sowas kommt. Ich finde es aber trotzdem völlig irrelevant, über dieses Thema zu reden, weil es kann doch nur darum gehen, Schalke hat seit Jahren Probleme, dass man sich in der Bundesliga wieder etabliert. Jetzt ist man noch nicht mal in der Bundesliga. Also man muss es doch mal schaffen, dass man 1, 2, 3 Jahre sich überhaupt in der Bundesliga etabliert und den Klassenerhalt schafft und eine stabile Basis schafft. Davon sind wir noch weit entfernt. Und dann vom Europapokal zu reden. Also es ist für mich völlig irrelevant, da 5 Jahre in die Ferne zu gucken. Das heißt natürlich nicht, dass man keine Ziele haben soll. Natürlich soll man sich Ziele setzen. Aber wir müssen doch erstmal ein Nahziel setzen. Das Nahziel muss heißen, jetzt erstmal Klassenerhalt stabilisieren in der zweiten Liga und dann in Richtung Aufstieg, vielleicht nächste Saison, wieder den Aufstieg anzugreifen. Aber da kann man doch nicht von solchen Zielen wie Europapokal reden. Also das finde ich völlig irrelevant, völlig außer der Spur. Und ich hätte auch erwartet von so einem Wirtschaftsmann wie Axel Hefer, dass er da mehr Weitblick hat. Und wie gesagt, wie Manni Breukmann gesagt hat, sagt, zu der Frage sage ich jetzt im Moment nichts, weil wir haben ganz andere Probleme. Wir müssen uns in der zweiten Liga erstmal stabilisieren. Also das finde ich unprofessionell, so zu antworten, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, danke, Erik. Wir haben diese Frage auch vorab hier in die Runde gestellt, um mal zu gucken, wie so die Stimmungslage ist. Also wir haben halt die Frage gestellt, findest du es richtig, dass man solche klare Visionen kommuniziert, so wie es Axel Hefer im Kicker-Interview getan hat? Und 46% waren der Meinung, ja, mutige Visionen sind wichtig. 50% sagten nein, völlig unpassend, waren also eher bei dir, Erik. Und 4% sagten, weiß nicht, also ungefähr das, was Manni auch sagte. Ja, also wir sehen, es ist ein emotionales Thema und wir sehen aber auch, wie gespalten die Fans bei diesem Thema sind. Erik, danke auch für den Beitrag. Ich denke, dass du da auch vielen aus der Seele gesprochen hast, was dieses Thema angeht. Ja, dann kommen wir noch zu einem Thema. Manni hat es schon eben angedeutet. Auch Frank Vermulla hatte uns angeschrieben. Er wollte diese Frage mit Manni diskutiert haben. Er fragte Manni, wie siehst du das immer wieder aufflackernde Thema um Clemens Tönnies? Gibt es eine Möglichkeit, die großen Gräben zwischen den Tönnies-Gegnern bzw. Kritikern und den Befürwortern bzw. Fans zuzuschütten? Ja, er sagt weiter, schließlich kommen wir aus dem Schlamassel nicht raus, wenn ständig Grabenkämpfe und geheimnisvolle Opposition für Unruhe sorgen. Ja, Manni, das schmeiße ich mal an dich rüber.
Also das sind ja zwei verschiedene Themen. Einmal geht es um eine vermeintliche Opposition, die einfach nicht aus ihren Löchern kommen will. Und zum anderen geht es um diese Geschichte mit Clemens Tönnies. Dazu habe ich eine ganz klare Meinung. Und man muss da allerdings auch unterscheiden. Will Clemens Tönnies wieder ein Amt haben? Ich glaube, das will er nicht. Will Clemens Tönnies Geld in den Verein stecken? in Form des Hauptsponsors zum Beispiel, könnte ich mir gut vorstellen. Es ist ja jetzt in der Sportbild, wir würden uns mit dieser Entscheidung auch wieder die Bildzeitung voll ins Boot holen beim FC Schalke 04, das ist nur so ein Nebeneffekt übrigens, ist ja berichtet worden, dass er mindestens zweimal angeboten hat, dass die Tönnies-Gruppe auf dem Trikot erscheinen soll als Hauptsponsor. Allein diese Vorstellung, die laufen da auf und da steht da auf dem Trikot, steht Tönnies-Gruppe. Nein! Tönnies ist vorbei. Tönnies war gestern. Wenn Tönnies da mit Kohle reingeht, er ist ja ein sehr eitler, ein sehr selbstbewusster Mensch, will er in irgendeiner Form auch wieder Macht und Einfluss haben. Das sollte es nicht geben, weil es verschiedene Gründe dafür gibt, dass Tönnies in diesem Verein keine Rolle mehr spielt. Und das reicht mir vollkommen als Argumentation. Man kann die verschiedenen Gründe noch gerne nennen, die es da gibt.
Ja, hier kocht gerade der Chat über. Ich will das, kann das jetzt gar nicht alles zitieren. Es kommen aber sehr viele Zustimmungskommentare hier rein. Ja, Thorsten, ich glaube, damit ist vieles gesagt, oder?
Damit ist alles gesagt. Dann kommen wir nochmal zu dem zweiten Teil, zu der Opposition. Da haben wir ja auch, oder Manni, du hast das ja auch gerade als einen zweiten Teil dieser Frage bewertet. Wie würdest du das bewerten? Wie siehst du diese ganze Klamotte um Opposition, die dann aber nicht rauskommt und dann kommen doch aber Artikel in Zeitungen darüber, was angeblich irgendjemand will? Das ist doch alles,
ein Thema, was nebenbei läuft. Ja. Nein, das ist Bullshit. Solange sich jemand nicht zeigt und Vorstellungen auf dem Tisch liegt, kann man sich damit nicht auseinandersetzen. Es gibt vielleicht ein paar Kritikpunkte. Ich frage mich auch, ob es ausgerechnet dieser Matthias Tillmann sein muss, der früher Vorstand bei Trivago war, also offensichtlich ein guter Kumpel von Axel Hefer, zumindest ein guter Mitarbeiter von Axel Hefer. Das hat so ein leichtes Geschmäckle, muss es aber letztendlich nicht haben. Der ist seit 95 Mitglied bei Schalke. Er ist in Sportvereinen in verantwortlicher Funktion bislang noch nicht aufgefallen. Aber das kann man natürlich dadurch kompensieren, dass man viel Ahnung in geschäftlichen Dingen hat. Und da müssen wir erstmal gucken, wie der sich so präsentiert. Aber wenn es eine Opposition gibt, die gravierende Einwände gegen dieses, das oder jenes hat, zum Beispiel auch diese ewige Wackelnummer mit dem Hauptsponsor, die ist aber nun fast schon wieder Vergangenheit, dann müssen die Leute offen auftreten und das bereden. Ansonsten geht das überhaupt nicht.
Es gab ja auch vor 2 Jahren ungefähr eine Opposition, die sich gebildet hatte und auch den Namen Ralf Rangnick in den Raum geschmissen hatte. Von Cheppan kam auch noch die Frage auf, wäre eine mögliche Rückkehr von Ralf Rangnick vor 2 Jahren gut für den Verein gewesen? Ich nehme mal direkt vorweg, ich denke, es war ja gar nicht klar, ob wirklich Ralf Rangnick kommen würde oder ob es nur aber Schalke vielleicht auch benutzt hat, so wie viele gesagt haben, um sich halt wieder ins Gespräch zu bringen zur damaligen Zeit. Manni, wie hast du die Situation mit Ralf Rangnick mitgenommen, beziehungsweise, ja, wie hast du das so wahrgenommen?
Ich habe das so wahrgenommen, dass dieser Name einfach mal ins Rennen geworfen wurde, ohne dass man da hundertprozentige Absprachen hatte. Denn hinterher stellte sich heraus, er wollte ja gar nicht. Also, außerdem ist das 2 Jahre her. Was müssen wir das noch diskutieren? Ne?
Okay. Wir kommen hier in dem Chat auch immer jetzt wieder das Thema e.V., wie vom Ernst Dreistvogt gerade reingekommen. Und auch vorab hatten wir einen Kommentar oder eine Frage bekommen zum Thema fortschreitende Kommerzialisierung im Fußball. Scheiß als Inhaber englischer Clubs. Kann ein e.V. wie Schalke überhaupt noch wettbewerbsfähig sein, Manni?
Es geht in dem Zusammenhang nicht um die Rechtsform. Es geht grundsätzlich um die Frage, ob die 50+1 Regelung in Deutschland noch Bestand haben soll. Wenn nicht, dann würde man ja solche Investoren zulassen. Die Frage, ob es eine ausgegliederte Lizenzspielerabteilung gibt oder ob das ein e.V. ist, ist für mich nicht kriegsentscheidend. Es geht immer um die Köpfe, die dahinter stehen. Und es gibt genug Beispiele, wo Mannschaften auch ausgegliedert worden sind und eine eigene Rechtsform hatten und es hinterher dann doch schief gegangen ist. Daran würde ich es nicht festmachen. Das ist so eine Art Fetisch, der immer wieder diskutiert wird, steht gleichberechtigt neben Clemens Tönnies.
Ja gut, da sind halt auch das Thema Vision natürlich, spielt dann natürlich wieder eine Rolle. Mit viel Geld kann man natürlich auch wieder viele Visionen entwickeln, aber ob sie dann Realität werden, klar, steht natürlich auf dem anderen Papier. Wir hatten eben noch das Thema Vorstandsvorsitzender Matthias Tillmann, du hattest den Namen angesprochen. Was ja zuletzt auch immer mal wieder kritisiert wurde, ist das Thema der Kommunikation auf Schalke. Dazu kam auch gerade noch eine Frage von Breit Pauner hier rein, wie du die allgemeine Kommunikation auf Schalke so bewertest und könnte vielleicht Matthias Tillmann dann der Schlüssel dazu sein, dass man wieder anders kommuniziert?
Er hat ja unter anderem auch den Teilbereich Kommunikation unter seinen Fittichen als Vorstandsvorsitzender. Das wäre schon eine ganz, ganz gute Sache, die Kommunikationskultur in diesem Verein zu verbessern. Wenn man das aber kritisiert, muss man auch konkrete Beispiele dafür haben. An welcher Stelle ist es denn so schief gelaufen mit der Kommunikation? Ja, was sind denn da die entscheidenden Punkte?
Ja, ich denke, es gab ja viele Dinge. Natürlich hatten wir eine unglückliche Pressekonferenz, nachdem Rufen Schröder weg war, nachdem wir mit dem Trainer auch Probleme hatten.
Diese Pressekonferenz klang wie eine Totenfeier. Das war ja so furchtbar. Diese Rede, die Peter Knebel da gehalten hat, meine Güte, ja, das war schon unterirdisch.
Klar, viele wünschen sich aber auch einfach in so einer Situation, in der aktuell der FC Schalke 04 steckt, dass man mehr auch vom Vorstand, vom Aufsichtsrat etc. hört. Und klar, wir hatten jetzt dieses Kicker-Interview. Trotzdem ist es so, dass man dass viele Fans sich danach sehnen, dass halt irgendwie wieder ein Gesicht für Schalke steht, was halt auch in solchen Zeiten nach vorne geht und die richtigen Worte wählt. Also viele wünschen sich beispielsweise, wie es früher vielleicht der ein oder andere Mannschaftsbetreuer bei Schalke getan hat, dann auch einfach mal in den richtigen Momenten zum Mikro zu greifen und ein paar Worte loszulassen. Ist es denn zu ruhig, trotz der Situation auf Schalke, zumindest von den Verantwortlichen?
Ja, wenn man sich die schillernden, bunten Figuren zurückwünscht, dann vergisst man aber auch sehr schnell die negativen Seiten. Ich kann mich da so an manche Jahreshauptversammlung des FC Schalke 04 erinnern, als das alles noch im Hans-Sachs-Haus in Gelsenkirchen stattfand und das Alkoholverbot noch nicht eingeführt worden war. Also solche Zeiten wünsche ich mir überhaupt nicht mehr zurück. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, solche blutvollen Figuren, ich denke, man kann auch in diesem Zusammenhang solche Leute, was weiß ich, wie Uli Hoeneß nennen. Wenn du den vergleichst jetzt mit Matthias Tillmann, da merkt man doch, wo der Hase hinläuft, ja. Es haben plötzlich oberste Verantwortung für einen solchen Bundesliga-Club Leute wie Bernd Schröder oder wie jetzt der kommende Matthias Tillmann. Das sind Betriebswissenschaftler oder Technokraten, die dieses Amt führen. Die stehen doch jetzt nicht für einen charismatischen Club-Leader. Ja? Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, wenn ich schon eine Struktur in einem Verein habe, die auch so vorgesehen ist von verschiedenen rechtlichen Regelungen, dann kann ich nicht dahin gehen und aus dem Aufsichtsratsvorsitz sowas Ähnliches wie einen Präsidenten machen. So ist es ja gelaufen unter Tönnies. Da gibt es also verschiedene Facetten. Es ist aber ganz klar festzustellen, die Zeit der Mannschaftsbetreuer ist vorbei.
Ja, da stimme ich voll zu. Wir hatten allerdings ja auch mit Rufen Schröder zum Beispiel einen Sportdirektor, der sich bewusst neben den Trainer gesetzt hat, der Fragen von Journalisten meines Erachtens nach gut beantwortet hat, der in kurzer Zeit sowas wie das Gesicht des Sports bei Schalke 04 war, der Rede und Antwort gestanden hat und der dann halt auch mal, ich sag mal, ein bisschen schnippisch vielleicht auf Kritik angesprungen ist, um dann mal so eine klare Grenze zu ziehen. Also für meine Ansicht oder für meine Sichtweise war Rufen Schröder schon ein geeigneter Kopf, der Schalke ganz gut repräsentiert hat. Und so einer, ja, fehlt halt, glaube ich, auch vielen Fans. Das ist jetzt halt nicht der Fall. Jetzt hat Thomas Reis da schon immer recht alleine auf der Pressekonferenz rumgesessen. Ist schon ein guter Trainer, aber ist auch nicht der große Kommunikator, ne? Einer, der so das gesagt hat, was er denkt, aber naja, also der jetzt halt nicht gerade die Kommunikation als Instrument für sein Tun da pflegen konnte. Und naja, jetzt sitzt da halt Karel Gerrard, der dann tatsächlich in Englisch auch noch redet, der sich da auch zu seinem sportlichen Bereich halt mit klaren Worten äußert, aber eben auch nicht mehr so. Und ich habe den Eindruck, da fehlt schon irgendwie ein Kopf. Ist es, wie siehst du das? Würdest du das nicht so sehen?
Das sehe ich genauso. Aber du kannst nicht nachts in den Keller gehen, in deinen Bastelkeller und den als Laubsägearbeit herstellen. Du kannst dich überall umgucken. Es gibt da keinen. In dem Zusammenhang nur mal ganz am Rande, vielleicht habe ich was nicht mitgekriegt. Warum ist Rufen Schröder eigentlich gegangen? Was war das? Ist das bekannt mittlerweile?
Kann ich dir nicht beantworten. Nee, das war ja, an dem Tag,
wo immer noch, weiß das keiner. Keiner weiß das. Das finde ich ja heiß. Habe ich neulich mal drüber nachgedacht, dass das keiner weiß, warum Rufen Schröder weggegangen ist, ja? Aber gut, es gibt zurzeit beim FC Schalke 04, aber du kannst dich auch in anderen Vereinen gerne umgucken, nicht mehr diese charismatischen Figuren, wie wir sie früher hatten, mit all den Vorteilen, Identifikation zum Beispiel, aber auch mit all den Nachteilen, hochemotionale Entscheidungen, die teilweise nicht von Sachkenntnis getragen waren, das hat man sich dann auch immer gleich mit eingekauft. Das war einfach so. Ja.
Der Michael hatte sich gemeldet, der wollte uns sicherlich nicht die Antwort geben, warum Rufen Schröder gegangen ist, er hatte sich schon vorher gemeldet. Glück auf, Michael.
Ja, Glück auf in die Runde, auch von meiner Seite. Ich gebe Manni vollkommen recht, diese schillernden Persönlichkeiten der Vergangenheit liefern uns natürlich heute Stoff für schöne Anekdoten, die wir erzählen können. Das brauchen wir nicht mehr. Allerdings, wenn man sich die Entwicklung der letzten Monate nochmal Revue passieren lässt, gerade nach dem Weggang zum Beispiel von Rufen Schröder mit dem sportlichen Niedergang, zwischendurch hatte man als Fan jetzt mal gesprochen, doch durchaus das Gefühl, dass der Verein führungslos durch die Lande trudelt, dem Abgrund entgegen und kein Vertrauen irgendwie in die Vereinsführung entstehen kann. Trikotsponsor, die ganzen Stories, die wir alle kennen. Und da hätte schon jemand irgendwie, vielleicht so ein Herr Hefer, wie auch immer, versuchen können, durch Kommunikation hier etwas Transparenz zum Beispiel in diese Geschichte des Trikotsponsoring zu bringen. Und da Vertrauen zu schaffen vielleicht. Weil man konnte ja dann nicht mal den Sportvorstand entlassen, weil wir dann die Mindestanzahl an Vorstandsmitgliedern unterschritten hätten. Also war vollkommene Handlungsunfähigkeit. Und das Ganze zusammen sorgt natürlich nicht dafür, dass es durch Vertrauen dann ruhiger wird im Verein und das Ganze auch harmonischer wird.
Also fehlt dir, Michael, auch ganz klar einfach ein Gesicht aktuell, was präsent ist, was ein Stück weit auch die Identifikation mit Schalke darstellt für dich?
Es muss nicht ein Gesicht sein. Das kann auch das Auftreten der ganzen Führungsriege sein. Das hängt nicht an einem Gesicht. Aber aktuell trägt es nicht dazu bei, dass man Vertrauen sagt, ja, das wird schon alles gut gehen. In 3 Jahren haben wir das Schlimmste hinter uns. Sondern das Gefühl, dass auch mit Gesprächen in meinem Umfeld, was ich dann habe, ist eher, oh Gott, guck nach Duisburg, guck nach Bielefeld, wir sind im freien Fall und wir vertrauen, also da ist kein Vertrauen in die Führungsspitze. Das ist das Gefühl, was vorherrscht.
Ja, vielen Dank, Michael.
Bei Vertrauen schafft, also Siege schaffen Vertrauen, oder? Oder gibt es noch was anderes, was dann Vertrauen schafft? Also wenn wir die nächsten 3 Spiele verlieren, ich weiß nicht, da kann noch so ein toller Sprecher da sitzen, den wir alle mögen oder so, keine Ahnung. Ob da Vertrauen aufkommt, also ich glaube, am Ende braucht es dann doch mal dreimal drei Punkte hintereinander und plötzlich ist dann da auch wieder Vertrauen da auch in die Leute, die da jetzt schon sitzen.
Geht ja nicht nur um ein Gesicht, also dass da ein Sprecher sitzt, sondern es geht darum, das ganze Paket zusammen, was das Handeln, was man tut, wie man das Ganze kommuniziert, vielleicht auch welcher Mindset hinter dem ganzen Paket dahinter steckt. Das sind wir wieder auch beim Thema, am Ende auch bei Ethik oder was auch immer. Alles, das gesamte Paket ist dann das, was am Ende auch Vertrauen schafft. Nicht nur, weil da einer sitzt und irgendwas Tolles erzählt oder Siege. Natürlich, dann ist auch ruhiger. Dann ist, war ja gleich wieder Euphorie nach Nürnberg bei vielen Leuten. Aber das ist ja dann sehr, sehr kurzlebig. Ist ja nur ein Strohfeuer, sowas.
Manni, wir haben jetzt viel nach vorne geguckt, viel auf die aktuelle Situation geguckt. Es gab natürlich aber auch eine Menge Fragen von Zuhörenden, von Leuten, die uns folgen, zur Vergangenheit. Und da möchte zum Beispiel Thomas wissen, welcher Spieler hat in deiner aktiven Zeit, Manni, den FC Schalke am besten verkörpert bzw. den Verein gelebt?
Das Kampfschwein. Es war das Kampfschwein, eindeutig. Marc Wilmots, das war meiner.
Okay, ja, ich hätte jetzt nicht mit Marc Wilmots gerechnet. Ich hätte jetzt gedacht, dass du vielleicht sogar noch ein bisschen weiter zurückgehst. Ich weiß gar nicht, wann.
Ja, Fichtel, Tanne Fichtel. Du möchtest, dass der Opa aus dem Krieg erzählt?
Nein. Ja. Ich sag nur, ich habe damit nicht gerechnet. Manni, du hast ja Marc Wilmots ja nicht nur auf dem Platz erlebt, wie wir, sondern auch als Journalist, als Reporter hinter den Kulissen. War es denn auch jemand, der hinter den Kulissen den Verein so repräsentiert hat und gelebt hat, wie auf dem Platz?
Da muss ich mit einer Fehleinschätzung gleich mal aufräumen. Ich war in meiner Laufbahn zu 50% aktueller Berichterstatter und Moderator von aktuellen Magazinen, wie Morgenmagazin, Mittagsmagazin und so weiter. Und dann bin ich am Wochenende oder auch zu Europapokalspielen in der Woche in die Stadien gegangen und habe die Spiele übertragen. Das heißt, ich war nicht ständig im Hintergrund am Rumrödeln. Ich habe auch zu ganz wenigen Spielern einen guten persönlichen Draht. Ich habe wenig Interviews in den Kulissen geführt und die Distanz zu den Spielern, wenn ich sie nicht gerade auf dem Platz beobachtet und geschildert habe, war größer, als man vielleicht angenommen hat. Also ich war nicht andauernd mit den Spielern des FC Schalke 04 nach den Spielen saufen.
Okay, dann lass uns mal bei den Spielen bleiben, weil da kam auch die Frage rein, was dein schönstes Schalke-Spiel gewesen ist. Fällt dir da spontan eins ein?
Es fällt mir natürlich nicht dieses Spiel im Jahr 2001 ein, weil es nur nicht das Schönste war. Aber der UEFA-Pokal-Triumph steht schon ganz schön weit oben. Ich hatte auch mal in den 70er Jahren ein Spiel Schalke gegen Bayern München. Da führte im Parkstadion der FC Schalke 04 gegen die Bayern zur Halbzeit, ich glaube mit 5:1 oder mit 5:2. Die Schalker Fans lagen sich in den Armen. Sie haben teilweise geheult wie die Schlusshunde. Und am Ende ging es dann 5:5 aus. Ein absolut außergewöhnliches, ungewöhnliches Spiel. Und es kommt noch hinzu, ich war auch einer derjenigen, der beim Einstand von Olaf Thon dabei gewesen ist in diesem legendären Pokalspiel, dem 6:6. Gegen den FC Bayern München, das habe ich auch übertragen. Da lag allerdings eine gewisse Tragik drüber. Im Parkstadion saßen wir damals in einer Sprecherkabine, die befand sich so ungefähr im 6. Stock, wie so ein Hubschrauberanflug auf dem Platz. Torentfernung etwa, 100 Meter ungefähr, Flutlichtspiel abends. Ich kannte den Olaf Thon noch gar nicht so genau, den konnte man damals auch gar nicht kennen, der war gerade erst mal knapp 18 Jahre alt geworden. Ich hatte große Probleme bei seinen Toren, ihn als Torschützen zu identifizieren und musste ein- oder zweimal diesen alten Trick anwenden, indem du die Schilderung des Tores nochmal wiederholst, wie das alles so entstanden ist. Und dann so ungefähr 10 Sekunden später leuchtet in großen Lettern auf dem Videowürfel oder auf der Videowand damals im Parkstadion der Name des Torschützen auf.
Ja, vielen Dank, Manni, dass du uns da nochmal mitgenommen hast. Ich sehe jetzt hier auch in der Runde, viele, viele lachende Gesichter. Ja, ich denke, da sind jetzt bei vielen Leuten auch ja, viele Emotionen wieder hochgekommen. Gut, dass du vielleicht diese 2001er-Keule jetzt nicht wieder ausgepackt hast. Ich denke, das ist etwas, wo wir auch nach 22 Jahren beziehungsweise einige noch nicht so ganz drüber sind. Vielleicht zum Abschluss. Schalke hat jetzt bis zur Winterpause beziehungsweise bis zur Ende der Hinrunde noch 4 Spiele, und zwar gegen Düsseldorf, Osnabrück, Rostock und gegen Fürth. Was glaubst du denn, wie viele Punkte Schalke am Ende der Hinrunde in der Tabelle hat?
Ja, da kommen ja durch die beiden Siege gegen Rostock und Osnabrück noch 6 dazu. 19. Ich muss an bestimmten Stellen auch mal Optimismus verbreiten.
Ja, wir haben die Frage auch in die Runde hier gestellt. Noch 4 Spiele in der Hinrunde. Wie viele Punkte holte FC Schalke 04? 0-3 hat sich niemand zugemeldet. Wir haben 63%, die ähnlich wie du sagen, 4-6 Punkte sind drin. Aber knapp ein Drittel, 29% sagen, na, da ist noch mehr drin, sogar 7-9. Und wir haben sogar 8% der Fans hier glauben sogar, dass 10-12 Punkte möglich seien.
Da sind Drogen im Spiel.
Ja, das sind wahrscheinlich auch die in 5 Jahren die Sicht auf die Europapokalplätze sehen, und es sind auch die ich kennengelernt habe auf der Rückreise von Nürnberg im ICE beim Skatspielen schon gerechnet haben, wie man jetzt den HSV noch einholen kann. Also von daher, Optimisten gibt es zum Glück auch immer auf Schalke, nicht nur Pessimisten. Ich finde es auch gut, dass wir die haben. Ich denke, das war eine sehr intensive Stunde. Manni, mit dir vielen, vielen Dank. Bevor wir jetzt rausgehen, Thorsten, wir haben noch eine ganz tolle Wichtelaktion dieses Jahr. Vielleicht haust du die mal kurz raus.
Wir haben eine ganz tolle Schalke-Wichtelaktion, um genau zu sein. Wir veranstalten ein Schalke-Wichteln, so wie wir das aus Familien kennen, die groß sind, wo man keine Lust hat, allen Verwandten was zu schenken. Und Schalke ist ja im Prinzip auch eine große Familie. Und wie in normalen Familien findet man auch nicht einmal alle super, aber nichtsdestotrotz ist Weihnachten eben ein schöner Anlass, sich was zu schenken. Und Schalke-Wichteln bedeutet, man schickt einem anderen Schalker, einer anderen Schalkerin irgendwie ein Geschenk, so im Wert von 8-12 Euro, und kriegt dann im Zuge dessen von jemand anderem eben auch so ein kleines Geschenk geschickt. Und in der heutigen Zeit, wo man ganz oft sich schon Sachen schenkt, die man kennt, ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit, was zu bekommen, wo man eben keine Ahnung hat, was dann in dem Päckchen ist. Und wer da mitmachen möchte, findet dazu einen Beitrag bei uns unter 1000freunde.de, Schalke-Wichteln 2023 heißt das. Da gibt es eine E-Mail-Adresse, da kann man uns eine kleine Mail schicken und dann ist man dabei. Und am Tag nach dem Düsseldorf-Spiel gehen die E-Mails raus, dann bekommt man die Daten von einem anderen Schalker, von einer anderen Schalkerin zugeschickt, und ja, dann geht das Ganze so seinen Weg.
Jetzt kommt da die Frage noch rein von Breitpauner, ob man auch neue Spieler erwichteln kann. Wie sieht's denn damit aus?
Man kann sich die ja wünschen. Man darf da unter Bemerkungen Wünsche reinschreiben. Mal gucken, was dabei rumkommt.
Okay. Ja, dann vielleicht noch der Hinweis, dass wir jetzt auch einen WhatsApp-Channel haben. Den Link dazu findet ihr auch auf der Webseite 1000freunde.de. 1000 als Wort, bitte geschrieben. Dann verpasst ihr auch keinen Beitrag mehr von Thorsten, keine Podcast-Aufnahme. Also lohnt sich auf jeden Fall, da mitzumachen. Ja, Manni, recht herzlichen Dank für diese tolle Stunde. Wenn ich ja auch wieder in die Gesichter der hier Anwesenden gucke, ich glaube, es hat viel Freude bereitet, dass du da warst. Es waren unheimlich viele kritische Anmerkungen auch dabei. Das habe ich sehr wertgeschätzt, einfach, dass man in so einer Situation, in der sich der FC Schalke 04 momentan befindet, nicht nur die rosa-rote Brille oder die schwarze Brille aufzieht, sondern auch einfach mal das Ganze vielleicht mal mit so einem sachlich kritischen Blick durchleuchtet. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst.
Ja, und ich habe mich wirklich gefreut, dass ich mal eine Stunde lang wieder durch den Schalke-Kosmos fliegen konnte, unbekannte Flugobjekte waren auch dabei und manchmal wurde es ein bisschen eng, Zusammenstöße, alles drin im Programm. Ich fand es sehr gut, hat mir Spaß gemacht.
Dann auch danke an alle, die mitgemacht haben, die hier waren. Eine gute Woche, eine gute Länderspielpausenwoche, in der Hoffnung, wir kriegen in 2 Wochen irgendwie das Fußballspielen der Mannschaft beigebracht, oder Thorsten?
Ja, da geht's in Düsseldorf weiter und ja, hoffnungsfroh ziehen wir dann alle nach Düsseldorf und hoffen, da die 3 Punkte mitzunehmen.
5-0, oder?
mindestens, ja.
Alles klar.
Ja, okay, bleibt uns alle gewogen, teilt unseren Podcast gerne, verteilt Sternchen, wenn ihr Lust habt, wenn euch das hier gefällt, was wir tun. Wenn ihr Kritik habt, schreibt uns. Wir haben unter 1000freunde.de Beiträge zu Spielen. Wir haben da eine E-Mail-Adresse, da könnt ihr euch auch dran wenden. Wenn ihr Ideen habt für weitere Themen, wenn ihr Ideen habt für andere Gäste, kommuniziert gerne mit uns. Wir freuen uns über jedes Input, was wir da kriegen können von euch. Und ja, wir haben Lust weiterzumachen und freuen uns auf die nächste Sendung in einem Monat.
Ja, vielen Dank, Glück auf und bis dahin.